SRF 3 Fokus.
Schönen Montagabend. Am Mikrofon ist der Dominik Tiller. Wenn Deutschland wählt, dann schaut die Schweiz genau an. Hier auf SRF 3 beobachten wir unseren Grossnachbarn die ganze Woche. Hier im Fokus, jetzt zusammen mit dem Schriftsteller, mit dem Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher. Sein erstes Buch «Frühling der Barbaren» ist die Schweizer Literaturüberraschung vom Jahr. Der Jonas Lüscher lebt in München, forscht an der ETH Zürich, pendelt zwischen den beiden Nachbarländern hin und her, beobachtet seine Wahlheimat Deutschland sehr genau, verfolgt aber immer auch die Schweiz kritisch. Jonas Lüscher, die grösste und vielleicht auch die unmöglichste Frage gerade am Anfang, was unterscheidet Deutschland von der Schweiz?
Ja, ich würde sagen, im Grunde genommen sehr wahrscheinlich gar nicht so viel. Beziehungsweise Deutschland ist halt da irgendwie ein grosses Land und selber auch wahnsinnig verschieden. Und als ich vor 13 Jahren nach Deutschland bin, bin ich zuerst für ein Jahr nach Köln gegangen. Und in Köln hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt bin ich im Ausland, jetzt bin ich an einem anderen Ort. Und dort hat es mir wirklich gedacht, das ist unschweizerisch, gerade so im Alltag irgendwie. Und nach einem Jahr bin ich dann nach München gezogen. Und dann war das irgendwie vorbei mit dem Gefühl vom Ausland, weil die Münchner sind irgendwie die besseren Schweizer fast.
Wenn wir es ein bisschen eingrenzen, dann sage ich, was unterscheidet denn Deutschland im Wahlfieber von der Schweiz, wenn gewählt wird. Das beobachtet Sie ja jetzt auch. Wie erleben Sie den Wahlendsport von Deutschland?
Ja, es ist im Grunde genommen sehr wahrscheinlich ähnlich. Es sind natürlich gerade in Bayern noch, wo wir ja jetzt da noch Landtagswahlen haben, eine Woche vorher, sind es eigentlich im Grunde genommen ähnliche Themen. Und was mir jetzt so in diesem Jahr aufgefallen ist, was mir natürlich etwas schon neu ist, ist, dass so ein wahnsinniger Wert ist gelegt wurde auf die Fernsehduelle. Das hat es zwar schon vor 4 Jahren gegeben, aber diesmal natürlich zu mir, dass das eine wahnsinnig grosse Rolle spielt mittlerweile.
Man liest auch, Deutschland hat so eine Art ein kuscheliges Gefühl mit der Mutti Merkel überkommen. Er redet auch schon von einem Lebensgefühl Merkel. Können Sie als einer, der in Deutschland lebt, mit dem etwas anfangen?
Ja, ich fürchte, das hat schon ein bisschen etwas. Das hat vor allem damit zu tun, habe ich das Gefühl, wie sich Deutschland in der Finanz- und Wirtschaftskrise geschlagen hat. Wo doch ein Haufen Deutsche das Gefühl haben, mit der Merkel seien sie irgendwie ganz gut weggekommen. Und das sei so eine sichere Bank. Und das führt sehr wahrscheinlich bei vielen Leuten zu dieser Behaglichkeit an.
Wie schätzen Sie denn die beiden Kandidaten ein, Steinbrück, Merkel?
Ja, ich muss sagen, bei der Merkel verändert sich es bei mir auch immer wieder. Wir haben es durchgehen, in der letzten Legislaturperiode, wo sie in der grossen Koalition tätig war, hat mir das eigentlich erstaunlich angenehm gedacht. Und jetzt in den letzten Jahren hat es mir immer schwieriger gedacht. Was mir vor allem bei Frau Merkel ganz schwierig gedacht, ist ihre Rede vor Alternativlosigkeit bei den Entscheidungen, wo es gegangen ist um die Bankenrettung und um die Euro-Rettung. Weil das, finde ich, ist natürlich letzten Endes nicht mehr wirklich demokratisch, wenn der Regierungschef von einer demokratischen Nation sagt, Entscheidungen seien alternativlos. Und der Steinbrück, ja, ist Schweizer Mann, wenn er, glaube ich, nicht so.
Der Peitschenpeer.
Ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen, warum das so ist. Aber ich glaube, er bringt einen Haufen Kompetenzen mit an sich. Aber man hat schon, wenn man ihm auch so im Fernsehduell zulässt und zuschaut, hat man schon das Gefühl, es sind wahnsinnig viel Eitelkeit da. So. Und das stört einem.
Ja. Wir haben hier auf SRF 3 auch verschiedene bekannte, prominente Schweizer und Schweizerinnen, die in Deutschland leben, befragt. Dieter Mohr zum Beispiel, der sagt, dass die Deutschen, weil sie eben nur alle 4 Jahre sich politisch äußern können, eine Art unmündig geworden sind politisch und nie in der Lage, in einer Demokratie, in einer direkten Demokratie, wie es in der Schweiz herrscht, zu leben. Was sagen Sie dazu, Jonas Lüscher?
Das ist vielleicht nicht ganz falsch. Aber ich weiß gar nicht, ob das in der Schweiz so wahnsinnig viel anders ist, weil es einfach wahnsinnig viele Leute gibt, die sich überhaupt nicht politisch beteiligen. Wir haben ja in der Schweiz auch eine relativ tiefe Wahlbeteiligung. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich im Grunde genommen das Hauptproblem.
Wie nehmen Sie denn die Schweizer Demokratie in Deutschland wahr? Also Sind die Deutschen eher neidisch auf die Schweizer Direktdemokratie oder haben eher Mitleid mit uns Schweizer, die ständig uns politisch äußern und immer wieder abstimmen müssen?
Im Grunde genommen sind viele Leute sind sehr neidisch drauf. Auch wenn man so Leserbriefe liest in der Zeitung und Reaktionen im Internet und so. Also gerade Sachen, die passiert sind in der Schweiz mit der Verschärfung des Aktionärsgesetzes oder jetzt 1-zu-12-Initiative oder so, wo man schon ab und zu, wie die jetzt auch als Autor belesigen oder so, vom Publikum mal darauf angesprochen, dass sie ja Wahnsinn, dass man da in der Schweiz darüber abstimmen und so.
Neidisch, sagen Sie jetzt eher, wir haben ja ein, ich sage mal, angespanntes Verhältnis zu Deutschland und umgekehrt. Oder erleben Sie das anders?
Umgekehrt erlebe ich das eigentlich kaum. Im Grunde genommen...
Sind das nur die Medien, die alle auf die Schweiz hineinprügeln, die Deutschen?
Ja, es hat... Also ich würde mal sagen, es hat natürlich die Komponenten mit dem ganzen Steuerrechtsstreit und so. Aber die interessiert im Alltag die Leute doch relativ wenig. Also es ist mir wirklich noch in 13 Jahren Deutschland nie passiert, dass ich irgendetwas... negativ so erlebt hätte. Also man äußert sich natürlich schon, man ist schon sehr erstaunt teilweise, über, wie über Sachen abgestimmt wird, also über so die Verschärfung des Asylgesetzes oder Minarett-Initiativen und so, da wird man schon darauf angesprochen. Aber es ist immer so...
Aber Sie haben nie Rassismus oder so etwas erlebt, wie Deutsche in der Schweiz erleben?
So gar nicht, auch auf den Ämtern und so, da ist irgendwie, wird man wahnsinnig freundlich behandelt. Und das ist auch etwas, wo mir sehr unangenehm ist, weil ich natürlich hier, also eben das nie erlebt habe in 13 Jahren, sondern im Gegenteil immer sehr freundlich aufgenommen wurde. Und aber hier leider in der Schweiz doch immer wieder von Deutschen, die ich hier kennenlerne, erleben, dass sie mir das erzählen, dass sie da so sehr unangenehme Dinge, Sachen erlebt haben.
Also der deutsche Schriftsteller Roger Willemsen hat in dieser Sendung gesagt, die Schweiz ist das deutschfeindlichste Land von Europa. Ziemlich deutlich. Media auch der Eindruck, dass das Ausland immer genauer anschaut, obwohl sie jetzt sagen, das erleben sie im Alltag weniger, aber genauer anschaut, wie sich die Schweiz verhält. Im Fall von der Asylanten, das Bremgarten jetzt aktuell wieder, wo nicht in die Body haben dürfen, Täschli geht und so weiter. Ja. Wie beobachtet sie denn das?
Ja, die Sachen sind schon sehr in der Presse so, eindeutig. Und natürlich mit einem extrem negativen Unterton. Also die Schweiz kommt da schon massiv schlecht weg, nicht nur in der deutschen Presse. Also zum Beispiel, wie der Guardian über Bremgarten berichtet hat, ist sehr intensiv gewesen und es ist die Schweiz wirklich schlecht weggekommen, auch in der New York Times und so. Aber wahnsinnig diskutiert wird es natürlich letzten Endes unter der Bevölkerung in Deutschland auch nicht.
Vor einem Monat, am 1. August, haben Sie im Tagesanzeiger, im Zürcher Tagesanzeiger, ein Essay geschrieben über die Schweiz und Sie haben sich dort sehr kritisch über unsere Direktdemokratie geäussert, wo immer wieder auf Kosten von Minderheiten unanständige Volksentscheide gefällt werden. Das liest sich so ein bisschen wie eine Absage an die Direktdemokratie. Ist es das?
Nein, das soll es auf keinen Fall sein. Das wäre schade. Das wäre schade. Ich glaube, es ist eher eine Warnung davor, wie man Demokratie versteht. Und ich finde, dass in der Schweiz gerne mal argumentiert wird, dass wenn etwas ein Mehrheitsentscheid ist, dass es dann korrekt ist, dass das sozusagen schon eine Garantie dafür ist, dass das ein richtiger Entscheid ist. Und das ist natürlich, finde ich, eine sehr einfache und falsche und auch primitive Form von Verständnis von Demokratie. Das ist wirklich, also, man spricht hier also von einem Rechtspositivismus. Also der Stärker bestimmt sozusagen das Recht.
Also die Diktatur von der Mehrheit über die Minderheit.
Im Grunde genommen, ja. Und das wäre sehr schade, weil eigentlich, also ich würde die direkte Demokratie sehr pflegen und vertreten.
Aber wenn wir jetzt, also Sie müssen vielleicht noch ein Beispiel geben, die Mehrheit entscheidet immer wieder falsch oder unanständig, haben Sie es beschrieben. Was geben Sie da für Beispiele oder was führen Sie für Beispiele an?
Ja, ich finde, ein schönes Beispiel, weil es so ein bisschen unsere Geschichte liegt und wir das schon ein bisschen mit Abstand betrachten können, ist natürlich, wie sich das ganze Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz entwickelt hat. Also wenn wir überlegen, dass Anfangs 90er Jahre da das erste im Abzell Innerrhoden ist entschieden wurde, das ist für uns heutzutage derart grotesk. Oder?
Also die Mehrheit hat 1990 kann man sagen, sie falsch entschieden in Appenzell. Und da würde ihnen heute wahrscheinlich niemand widersprechen. Also ich führe dann noch ein paar andere Beispiele an. Minarett-Initiative, Verschärfung im Asylrecht, völkerrechtlich, heikle Volksentscheid. Jetzt ist das natürlich eine heikle Aussage auch von Ihnen, weil Sie ja am Volk dann sagen, welche Volksentscheide richtig und welche falsch sind.
Ja.
Also Sie quasi die Ware besitzen, oder Jonas Lüscher?
Ja, so ist es natürlich kritisiert worden und das ist mir beim Schreiben sehr bewusst gewesen, dass man es so kritisieren kann. Und das hat mir auch tatsächlich schlaflose Nächte bereitet beim Schreiben. Also
Sie haben das im Vornherein schon gewusst, dass das dann wird kommen?
Ja, natürlich, das ist absehbar. Und ich habe es nicht leicht gemacht, mit dem zu schreiben. Es ist für jemanden, wo sehr demokratisch denkt, nicht ein einfacher Vorwurf zu sagen, die Mehrheit sei, ich habe jetzt den Begriff vom Unanständig verwendet, der ist auf eine gewisse Art provokativ, der ist auch nicht 100% geeignet, aber auf eine Art bringt das, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck. Und natürlich kann man mir vorwerfen, eben, ich würde jetzt irgendwie das Gefühl haben, ich hätte die Wahrheit gepachtet. Aber ich finde, es gibt tatsächlich Gründe zu sagen, dass Entscheidungen, die wir getroffen haben, also beziehungsweise die Mehrheit getroffen hat, so sind, dass sie eine gewisse Herzlosigkeit ausstrahlen. Sie sind teilweise latent rassistisch, teilweise offen rassistisch, finde ich. Und das sind Punkte, wo ich muss sagen, ja, das ist so und das muss man benennen und das ist falsch.
Ist denn aus Ihrer Sicht Schweiz rassistischer als andere Länder in Europa oder im Herzen von Europa?
Nein, das würde ich so glaube nicht sagen. Also ich nehme an, dass ein Haufen andere Länder das gleiche Problem auch haben. Also man bekommt es immer wieder mit, in Italien ist das glaube ich ganz schlimm. Da hört man es immer wieder im Fußball oder was auch die einzig afrikanischstämmige Ministerin in Italien immer wieder muss erleben. Also das wäre glaube ich in der Schweiz nicht möglich in dieser Art sogar. Und ich glaube noch, dass eine Minarettinitiative in Deutschland unter Umständen auch hätte durchkommen können. Das wäre vielleicht, wenn so etwas, man hätte können darüber abstimmen, wäre das durchaus vielleicht durchkommen.
Macht denn die direkte Demokratie uns anfällig für so Sachen? Oder bringt es das mit sich, dass man besonders kaltherzig oder hartherzig wird?
Nein, ich glaube, das macht nicht die direkte Demokratie. Aber ich fürchte manchmal, dass das unseren Wohlstand macht. Und unser Wohlstand macht es natürlich gleichzeitig besonders unanständig.
Mhm. Besitzstandwahrung, ja. Gibt es Egoismus, auch so wird dieses Land im Ausland ab und zu, in England zum Beispiel, in Deutschland auch immer wieder dargestellt in den Medien. Als Rosinenpicker, uns muss es gut gehen, der Rest ist uns egal.
Ja, das ist in Tendenz, fürchte ich, oft richtig, doch.
Beispiel Syrien, mehr als 5 Millionen Menschen auf der Flucht im Moment. Die Schweiz redet von 500 Flüchtlingen, die man aufnehmen will in den nächsten 3 Jahren. Im Vergleich, Schweden hat, glaube ich, 14'500 aufgenommen.
Ja. Und im Libanon ist, wenn es so weitergeht, habe ich gehört, in den nächsten Wochen der Zeitpunkt erreicht, wo jeder dritte Bürger im Libanon ein Flüchtling ist. Und der Libanesen geht selber nicht so prächtig.
Also das heisst, man hätte noch ein bisschen Platz aus Ihrer Sicht.
Absolut.
Jetzt kann man Ihnen aber wieder sagen, Sie sitzen im Ausland und schauen so mit dieser Distanz auf die Schweiz. Und,
Ja, das ist auch ein Problem. Das stimmt natürlich. Das kann man so sagen und man kann mir natürlich auch vorwerfen, sie in einer privilegierten Position, auch was meine Arbeit angeht und so. Das ist sicher, erlebt jemand, wo sich in einem anderen Arbeitsumfeld bewegt, vielleicht nochmal anders. Aber trotzdem glaube ich, dass man durchaus auch in meiner Position die Sachen kann beurteilen und eben gerade vielleicht auch aus der Distanz gewisse Sachen anders und vielleicht auch besser sieht, als man es sieht, wenn man drin, zu tief drin steckt.
Kritisieren Sie die Schweiz, weil Ihnen etwas an der Schweiz liegt?
Ja, sicher. Natürlich. Wenn mir die Schweiz nichts bedeuten würde, würde mich das vielleicht auch wenig stören. Aber nein, eigentlich kritisiere ich die Schweiz eher, weil mir etwas an den Menschen an sich liegt. Ob die Schweizer sind oder ob es eben Ausländer sind, die in der Schweiz leben, ob es Flüchtlinge sind. Oder das, was hier als Wirtschaftsflüchtling bezeichnet wird, in einer ganz abwertenden Art und Weise immer. Das sind Menschen, die mich interessieren und wo ich müssen interessieren.
Jetzt, wenn Sie aus der Distanz, eben aus München, auf Ihre Heimat, die Schweiz, schauen, haben Sie denn das Gefühl, Sie haben einen kritischeren Blick entwickelt auch oder einen anderen Blick auf das Schweizer Handeln und Wirken oder auf unsere eingespielten Mödel, auf die Art und Weise, wie sich die Schweiz immer mal wieder durchwurschtelt?
Also strenger ist der Blick, glaube ich, nicht geworden, das würde ich nicht sagen, aber man kann natürlich durch das, also jetzt bin ich gerade privilegiert, weil ich wirklich in beiden Ländern leben und beides mitbekommen und das erweitert natürlich letzten Endes einfach den Blickwinkel und der Horizont, und das hilft natürlich schon.
es kommt ja nicht so oft vor, dass sich Schweizer Intellektuelle oder Schriftsteller, dass sie ihren Kopf zum Fenster aushebt, dass sich öffentlich äußern. Es gibt so schon einer Hand abzuzählen, welche Figuren das immer wieder machen. Adolf Musch, Lukas Barefuss, Charles Lewinsky, sie kommen jetzt dazu. Es kommt auch immer wieder der Dürrematti Sinn. Er hat ja zum Beispiel mal gesagt, wer wirtschaftlich so tüchtig mithurt, wie die Schweiz kann politisch nicht als Jungfrau auftreten, ist das also eigentlich Dürrematti ist wieder aktuell. Also wenn man, gerade wenn man so ihre Essay auch wieder liest, die Neutralität als politische Taktik.
Ja, es sind sicher im Grunde genommen ganz ähnliche Themen, die wir uns als Schriftsteller heute damit beschäftigen, was schon der Frisch und der Dürrematt sich damit haben müssen beschäftigen. Das hat sich nicht so wahnsinnig geändert.
Es geht immer wieder um die Nicht-Einmischung, um die Schweizer Nicht-Einmischung. Und um das geht es eben auch in Ihrem Buch, Jonas Lüscher. In Ihrem Debüt, wo so viele gute Kritiken bekommen hat, «Frühling der Barbaren», es ist hochaktuell. Es geht um einen Zusammenbruch vom Finanzsystem auch. Und eben beobachtet wird das alles ein Schweizer, der, Zitat, immer einen Grund findet, nicht zu handeln.
Ja, das ist richtig. Und in der Schweiz wird hier belesen und auch in der Presse und so ist das Buch sehr in diese Richtung gelesen worden. Wobei ich muss zugeben, dass mir das beim Schreiben an sich nicht so ein wichtiges Motiv war. Weil ich glaube, das Nicht-Handeln, das ist tatsächlich das Kernthema von dem Buch. Es ist eigentlich ein Buch über das Nicht-Handeln. Und ich glaube, dass das nicht nur eine Schweizer Eigenschaft ist, sondern dass das etwas ist, was unsere Gesellschaft in Europa und Amerika allgemein betrifft. Dass wir zu wenig handeln. Oder gerade im Gegenteil, uns viel zu fest ganz unbescheiden als Handelnde verstehen, die alles im Griff haben und alles nach ihrem Gusto gestalten können. Das wäre das andere Extrem.
Also das ist ein Zufall, dass das ein Schweizer ist, der Preising, wo eben, man möchte ihn ja manchmal fast schütteln, man hofft, dass es passiert, dass er jetzt mal etwas macht. Er hat so viel Geld und er trifft den Kamelbesitzer, der all seine Kamel verloren hat am Strassenrand und er sagt sich, es würde mich nichts kosten, dem jetzt die Kamel zu zahlen und er macht es trotzdem nicht, weil er sich überlegt, was er alles könnte falsch machen.
Nein, es ist natürlich nicht ein Zufall, dass es ein Schweizer ist. Ich habe es natürlich schon bewusst als Schweizer angelegt, aber was ich damit einfach sagen wollte, es ist nicht ein Buch über die Schweiz.
So. Es ist auch nicht ein Buch über die Finanzkrise, haben Sie mal gesagt. Was ist es denn?
Ja, aber es ist, glaube ich, schon vor allem ein Buch über eine ganz spezielle Schwäche, nämlich über die Schwäche, nicht können zu handeln. Sich selber nicht als Handelnden zu verstehen.
Mhm. Sind die Engländer, die so richtig im Chaos versinken in diesem Buch? Also, wir kommen dann nachher genauer drauf, was so die einzelnen Figuren und Protagonisten sind in diesem Buch. Aber das finde ich noch interessant. Aber es sind die Engländer, die im Chaos versinken und nicht die Schweizer. Wieso nicht?
Ja, weil es mich schon gedacht hat, dass die Figur von dem Schweizer viel geeigneter ist, um diese Sache sozusagen von außen eben tatsächlich zu beobachten. Und es im Grunde genommen erzählerisch viel mehr Sinn macht, der Staatsbankrott, wo die grosse Wende in der Erzählung darstellt, den in England, in Großbritannien lassen passieren.
Weil es dort angefangen hat?
Weil es dort angefangen hat, weil es tatsächlich so war, dass zu Beginn von der Finanzkrise, also Anfangs 2008, so, wenn man da zurückgeht und die Kommentatoren Kommentare liest darüber, realisiert man plötzlich, wie schlecht England damals dagestanden ist. Ein Haufen Kommentatoren hatten damals das Gefühl gehabt, das könnte in England tatsächlich passieren.
«Frühling der Barbaren», das ist die Literatursensation von 2013. Geschrieben hat es Jonas Lüscher. Er ist mein Gast hier im Fokus, hier auf SRF 3. Wir reden nachher über das Buch. Hören Sie zuerst Musik, die Sie mitgebracht haben, mit einer Prise Fatalismus, wenn man schon so vom grossen Chaos ausbricht, redet. Und zwar «Morgen sind wir schön» oder «Tot» oder beides. Was ist das für Musik? Was ist das für ein Lied? Wieso haben Sie es ausgesucht?
Das ist ein Lied von zwei Berliner DJs, die auf Soundtrack von der Verfilmung von Sven Regner im «Herr Lehmann» drauf war. Der Herr Lehmann, nicht der Herr Lehmann, sondern der Herr Regner singt selber. Der Text ist auch von ihm. Und das ist ein Lied, das sozusagen ganz gut die Stimmung aufzeigt, wo in Deutschland war, zu der Zeit, wo ich nach Deutschland gekommen bin, 2000 nach Deutschland. Das Lied ist kurz danach erschienen.
Lexi und Kay Paul featuring Sven Regner. Oder beides. Das ist der Fokus auf SRF 3 mit dem Jonas Lüscher.
sag Bescheid, wenn mich irgendetwas stört. Meine Augen so blass, deine Lippen so rot. Morgen früh sind wir schön oder tot. Oder beides. Oder beides. Morgen früh sind wir schön oder tot. Morgen früh sind wir schön oder tot. Morgen früh sind wir schön oder tot. Oder beide, 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 beide. Morgen früh sind wir schön oder tot. Morgen früh sind wir schön oder tot. Morgen früh sind wir schön oder tot. Oder beide, beide, beide. Oder beides. Oder beides.
Das ist Musik aus dem Soundtrack zu Herr Lehmann, Lexi and K-Paul featuring Sven Regner, gewünscht vom Fokusgast Jonas Lüscher. Wir haben gerade während das Lied gelaufen ist, über Herr Lehmann geredet, wieder mal. Auch über einen Idealfall von einer glückten Verfilmung von einem Buch. Jetzt haben Sie, Jonas Lüscher, auch ein Buch geschrieben, das mich dünkt, wo man gut könnte verfilmen könnte. Gibt es auch schon Pläne?
Es gibt Interessenten, so muss ich sagen. Ja, aber Plan wäre zu viel gesagt.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, wie das Buch heisst. «Frühling der Barbaren», eben vom Jonas Lüscher. Er hat mit diesem Büchli, es ist, ich meine es nicht despektierlich, es ist ein dünnes Buch, es ist eine Novelle. Um was geht es in diesem Buch?
Es geht um eine Schweizer Fabrikerbe im besten Alter, wo unter massiver Handlungsarmut leidet und von seinem Geschäftsführer auf eine Art Geschäfts- und Ferienreise nach Tunesien geschickt wird. Etwas, was öfters passiert, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Dann will ich ihn gerne loswerden. Und er ist dann bei einem Geschäftspartner in Tunesien in einem Wüstenresort, in einem Luxusresort und trifft dort auf eine grosse Gruppe junge Engländer aus der City, also Investmentbanker, die dort eine Hochzeit feiern wollen.
Und es beschreibt sehr genau, was mit dem Mensch passiert, wenn es um sein Ersparten geht. Sind die Engländer besonders rücksichtslos? Oder wie haben sie das auch so schon erlebt, wenn sie im Ausland sind?
Nein, ich würde nicht sagen, dass die Engländer besonders rücksichtslos sind. Überhaupt nicht. Es hat einen anderen Grund, dass ich da die Engländer gewählt habe. Ich finde, sie sind schon selbst geschuldet, dass ich sie ausgewählt habe. Weil natürlich die Engländer wahnsinnig viel Wert auf das Bankgeschäft, auf das Investmentbankgeschäft gelegt haben, auf den Finanzsektor. Der Finanzsektor in England eine unglaublich grosse Rolle spielt. Und ich das Gefühl habe, dass die Engländer besonders wenig sich darum bemüht haben, Banken zu regulieren und etwas zu ändern.
Und die Schweiz hat das gemacht?
Ja, zum Teil ja. Aber die Schweiz hat ja eine andere Rolle in dieser Novelle, auch keine besonders räumliche. man hätte doch einen Schweizer nehmen, eventuell.
Also über Nacht quasi bricht das englische Finanzsystem zusammen, Kreditkarten sind gesperrt und eben aus dieser zivilisierten englischen Hochzeitsgesellschaft, aus dieser Gruppe von Leuten, wird relativ schnell eine barbarische Meute. Alles Weitere kann man selber nachlesen. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, wie Sie das recherchiert haben. Also jetzt die Rücksichtslosigkeit, die Skrupellosigkeit, die dann je nachdem plötzlich in Gewalt umschlägt. Sind das auch Klischees, die Sie bedienen, oder sind Sie tatsächlich in dieser Finanzwelt, haben Sie sich darin bewegt?
Also, ich glaube, man kann schon sagen, dass ich mir gewisse Klischees bediene und dass der aber auf eine Art wieder bricht. Es gibt einen Moment, wo der Schwiegervater von Brut, der ein englischer Soziologe ist, wo er sagt, er ist immer erstaunt, wie sehr sich die Leute auf die Klischees setzen. Und das ist etwas, was mir tatsächlich bei Recherchen aufgefallen ist. Also ich habe sehr viel eher im Internet recherchiert. Es gibt viele so Webseiten, wo sich englische Jungbanker darüber austauschen. Also ich sage immer englische Banker, aber die arbeiten natürlich zu London, aber das ist sehr international. Also die kommen aus der ganzen Welt. Und die tauschen sich da darüber aus, was schick ist und wo man feiert und wie man am besten das Geld ausgibt und so. Und da hat man schon das Gefühl, also die bemühen sich darum, irgendwie Klischees
zu füllen. Also geht es um Autos, um Frauen, um möglichst viel Geldverbrauch?
Tatsächlich um das, was man denkt. Ja. Um Champagner, um Schmuck, um viel trinken, wie heisst es immer, Hard Work.
Work Hard, Party Hard. So, ja, okay. Genau. Sind in letzter Zeit ja einige Literaturbücher erschienen, die mit der Finanzwelt sich beschäftigen. «Kapital» von John Lanchester. Mhm. Auch dort lernen wir viel über die Menschen und ihre Geschichte und wenig über die Mechanismen des Finanzwesens. Wäre das zu langweilig für die Literatur?
Ich fürchte ja, das wäre echt langweilig. Und ich glaube auch nicht, dass die Literatur da das richtige Medium wäre. Mhm. Wenn man da etwas darüber lernen will, dann muss man die NZZ lesen.
Und sie behauptet aber, man lernt trotzdem etwas über die Mechanismen zum Beispiel von einem, so einem Finanzcrash, wenn man solche Bücher, also Fiction liest, Literatur liest.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass man allgemein von Literatur sehr viel lernen kann, aber dass der Lernprozess in gewisser Weise ein anderen ist, als man sich das normalerweise vorstellen. Weil die Literatur nicht versucht zu erklären, sondern sie beschreibt in erster Linie. Und die Literatur handelt immer von Einzelfällen. Also sie versucht gar nicht, universal gültige Aussagen zu machen, sondern sie will konkrete Einzelfälle beschreiben. Und das heisst, wir müssen einen Haufen verschiedene Geschichten lesen und die zusammenfügen. Und kommen durch das, dass wir die Einzelfälle zueinander eben zugesetzt, vielleicht zu so etwas, wo ich würde sagen, das ist eine dichte Beschreibung, die uns wirklich weiterhilft.
Und das ist das Thema von Ihren Forschungen, die Sie jetzt da so kurz ausgeführt haben. Sie doktorieren nämlich an der ETH Zürich darüber, dass die Literatur die Welt besser erklärt als mathematische Modelle. Warum sind Sie sich da so sicher?
Ja, so 100% sicher bin ich mir natürlich noch nicht, weil ich bin ja, dieses Forschungsprojekt läuft. So. Aber das ist mal meine Arbeitshypothese. Aber andererseits muss ich schon sagen, mal, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das so ist.
Also ein Ingenieur sagt Ihnen jetzt natürlich sofort, ja, ohne mathematische Berechnungen geht jede Brücke sofort
ins zusammen. Das ist absolut richtig. Also wenn man das Flugzeug zum Fliegen bringen will, dann brauchen wir nicht Gedicht und Roman natürlich nicht. Aber ich glaube, dass wenn es um komplexe Probleme geht, wo eben so eine soziale Dimension haben, in dem Sinn, dass Menschen eine wichtige Rolle spielen, dann überschätzen wir sehr wahrscheinlich die Bedeutung der mathematischen Modelle, weil die spielen heutzutage in der Soziologie und auch tatsächlich in der Entscheidungsfindung, Politik und Wirtschaft eine wahnsinnig grosse Rolle. Und ich glaube, das ist das Problem.
Und die Finanzkrise erklärt sich eben so.
Ich glaube, zu einem grossen Teil, natürlich braucht man dann gleich die Modelle für gewisse Sachen. Aber das Problem ist, dass die Modelle natürlich auch nicht nur, es ist nicht nur so, dass die Modelle teilweise falsche Erklärungen liefern, sondern sie sind teilweise sogar Ursache dafür verantwortlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Weil tatsächlich die Ökonomie ja vor allem mathematisch betrieben worden ist und von wahnsinnig vereinfachten Annahmen ausgegangen ist, die sich einfach als unhaltbar herausgestellt haben. These ist keine ausschließliche These. Ich würde nicht sagen, wir sollen die Modelle komplett vergessen und uns nur noch auf Literatur verlassen, aber ich würde sagen, dass wir uns im Moment zu fest auf Computermodelle verlassen und wieder mehr tatsächlich von der Literatur und von Erzählungen. Das müssen nicht nur Romane sein, das können ja gute Fernsehserien sein oder journalistische Stücke oder so.
Aber nur mal, um bei dem Thema Finanzcrash zu bleiben, dort haben wir ja an das Modell geglaubt.
Ja.
Und ein gesunder Menschenverstand hat dem ja eigentlich müssen sagen, ja, mit 6% Rendite, das kann nicht funktionieren und mit 10% schon gerade gar nicht. Aber man hat es trotzdem geglaubt.
Man hat es geglaubt, ja. Aber trotzdem ist es erstaunlicherweise so, dass wenn ich so schaue, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis bin, also wirklich als Laienökonomische, ist das eigentlich schon immer klar gewesen, dass der Crash kommt. Das ist immer, alle haben immer gesagt, ja, das kann doch alles gar nicht sein und das ist ja alles nur virtuelles Geld und so. Und je näher sich die Leute tatsächlich damit beschäftigt haben, desto sicherer sie wurden, dass das schon irgendwie funktioniert. Und das ist so eine Art Betriebsblindheit, die aufkommt. Und die ist natürlich sehr gefährlich.
Trust your instincts, gibt es auch immer wieder den Begriff, dass man eben nicht alles vom marktwirtschaftlichen Studien abhängig machen. Apple hat zum Beispiel nach diesen Gesetzen Geschäfte, der Steve Jobs, der von ihm weiss man, dass er für sein iPhone bewusst auf Marktforschung verzichtet hat, sonst würde es heute gar nicht geben.
Ja, aber vielleicht nicht nur der Instincts folgen, sondern auch irgendwie vielleicht tatsächlich der Gefühl und dem Herz auch. Also wirklich tatsächlich zu schauen, was ist eigentlich wichtig und was führt zu Leid oder eben nicht zu Leid und solche Sachen, also im Grunde genommen moralische Dimension eben von Anfang an mitzudenken.
Mhm. Die Literatur, Filme und so weiter erklären gesellschaftliche Zusammenhänge besser als mathematische Modelle. Dann schwingt ja da auch ein bisschen weiter so ein Sehnsucht mit zurück in Zeiten, wo Bücher noch die ganze Welt haben können verändern. Sehe ich das richtig?
Ja, auf eine gewisse Art spielt das natürlich mit, das muss ich zugeben. Also klar, ich glaube, für die meisten Schriftsteller, die irgendwie ein soziales Anliegen haben und Bücher über eine soziale Welt schreiben, ist natürlich irgendwie das 19. Jahrhundert mit dem Emil Zola und Harry Pickerstow, mit Onkel Toms Hütte, der einen ganzen Sezessionskrieg ausgelöst hat und so. Das war eine grosse Zeit gewesen, ja. Und auf eine Art, ja, habe ich schon das Gefühl, es wäre schön, wenn wir uns wieder mehr auf diese Sachen verlassen.
Also da würde es eigentlich auch Sinn machen, wenn sich Filmregisseure und Schriftsteller wie sie wieder mehr in politischen Alltag einmischen, oder?
Auch das, ja. Auch das, auf jeden Fall. Dass man sich auch tatsächlich um die wesentlichen und politischen Themen kümmert. Dass man politische Filme macht und politische Bücher schreibt, das ist schon etwas, was ich sehr begrüße. Es ist schon so, dass ein Haufen Intellektuelle, habe ich das Gefühl, sich sehr in den akademischen Bereich zurückgezogen haben. Und wenn irgendwie Spezialisten sozusagen zu Wort kommen, ist es tatsächlich oft im Fernsehen nachher auf einem Niveau, wo es dann auch irgendwie keinen Sinn macht. Aber ja, ich glaube, man könnte mehr manchmal dezidierte Meinungen noch aus dem Kultur-, Kunst- und Wissenschaftsbereich hören.
Was ist denn der Grund? Haben die Leute Angst? Hat es Mut gebraucht für sie, beispielsweise so einen Essay zu schreiben in einer grossen Schweizer Tageszeitung und sich über die Schweiz auch mal auszulassen?
Ja, das hat es irgendwie auf eine Art schon gebraucht. Also ich hatte schon auch Bedenken gehabt, ob das richtig ist, was ich da schreibe, weil ich wirfe ja einer Mehrheit in der Schweiz falsches Handeln vor und falsches Denken vor. Und das ist natürlich da habe ich schon gezweifelt, ob ich mir das erlauben kann und ob das tatsächlich so ist.
Und was ist die Erkenntnis? Ja. Jetzt ist es ein Zeit her, es ist am 1. August passiert. Wie sind die Reaktionen?
Ja, es ist leider so, wie es meistens ist, dass die Leute, die ungefähr gleich denken wie man selber, die fühlen sich irgendwie bestätigt. Und die, die andere Meinung sind, fühlen sich in ihren Vorurteil bestätigt. Und so kommt man sich dann vielleicht doch gar nicht so wahnsinnig viel näher. Das ist meine Befürchtung. Und an guten Tagen habe ich natürlich die Hoffnung, dass man trotzdem ein paar Leute zum Nachdenken angeregt hat.
Der Jonas Lüscher im Fokus hier auf SRF 3. Reden wir über Ihren Weg vom Primarlehrer in Bern zum Philosoph und Schriftsteller in München. Nach der Björk, die Sie sich gewünscht haben, mit den Isländern haben wir es ja zwar nicht so seit dem letzten Freitag, wir Schweizer, aber das haben sie vielleicht gar nicht mitbekommen.
Nein, in Deutschland. Haben nicht bekommen,
ja, wir haben geshootet, aber ich weiss,
und verloren gegen Island?
Nein, 4-4 ist es.
Ah, okay.
Trotzdem. Björk, wieso? Was hören wir?
Ja, der hat mich ja gefragt, ob ich so biografische Musik mitbringe. Und dann irgendwie bin ich so durch meine Plattensammlung und ich habe irgendwie plötzlich das Gefühl, als ich die Björk gesehen habe, das ist so ein Lied, das für mich die 90er Jahre, die doch eine wichtige Zeit war, für mich fast am besten repräsentiert irgendwie.
Da kommt die Björk im Fokus. The Modern Things.
Existed. They've just been waiting in a mountain for the right moment. And listening to the irritating noises of dinosaurs. People dabbling outside.
Wir sind zurück in den frühen 90er Jahren oder in den Mitte-90er Jahren. Das ist Musik aus Island. Björk auf Wunsch von Jonas Lüscher. Ja, was ist jetzt bei Ihnen da gerade passiert, Jonas Lüscher, als Sie das gehört haben?
Ja, das war so eine Reise zurück in die Zeit, als ich noch in Bern gewohnt und im Lehrersemmer war und das eine ganz wichtige Künstlerin und wichtige Platte war.
Sie sind aber doch auch schon seit 13 Jahren in Deutschland. Die deutsche Zeit beschreibt Sie als meisterhafter Beobachter unserer Gesellschaft. In welchem Moment beobachtet Sie denn die Gesellschaft am genauesten?
Ja, das macht man eigentlich immer, habe ich das Gefühl. Also auf ganz unterschiedliche Art und Weise. In direkter Begegnung mit Leuten oder indem man tatsächlich als Beobachter irgendwo sitzt und schaut. Oder natürlich sehr viel, indem man Medien konsumiert, indem man liest und im Internet ist und schaut, was da passiert.
Sie pendeln zum Beispiel zwischen zwei Ländern hin und her, sind sehr oft im Zug. Beobachtet Sie denn da Leute, die dann auch Ihre Forschungen oder Ihre Bücher einfließen?
Ja, der Zug gerade zwischen München und Zürich ist tatsächlich manchmal ein recht interessantes Biotop, wo natürlich auch immer wieder Schweizer und Deutsche aufeinanderprallen. Die Schweizer Fahrgäste, die sich zum Beispiel ab und zu weigern, mit dem Schaffner Hochdeutsch zu reden, sondern konsequent beim Schweizerdeutsch bleiben, obwohl es Mitarbeiter von Deutscher Bahn sind, die sich da manchmal furchtbar schwierig tun. So Sachen kann man da durchaus beobachten. Ja.
Also Sie sind gerade heute, Montagmorgen, von München auf Zürich gependelt. Mhm. Ist das eine Begegnung, die Sie heute hatten? Oder was haben Sie heute erlebt?
Tatsächlich, das ist heute, habe ich das wieder mal erlebt. Ja. Aber das erlebt man immer wieder.
Die Schweizer, die nicht Deutsch reden müssen. Ja. Sie leben die Hälfte im Moment in der Schweiz, also immer Montag bis Mittwoch, glaube ich, arbeiten Sie, forschen Sie an der ETH in Zürich, dann den Rest der Woche sind Sie wieder in München. Bleibt das länger so, dass Sie sozusagen zwischen diesen beiden Ländern leben?
Ja, so wie es im Moment gerade aussieht, kann es durchaus sein, dass das noch für ein paar Jahre wird der Fall sein wird.
Wie ist denn das so, wenn man an beiden Orten lebt?
Auf eine Art ist es schön, es ist bereichernd und manchmal ist es ausgesprochen anstrengend. Auch mit vielen Reisereien so. Aber im Großen und Ganzen, im Moment genieße ich es eigentlich noch.
Gibt es denn auch das Leben zwischen Ihrer Wissenschaftskarriere an der ETH und der Literatur, also dem als Schriftsteller, oder fließt das auch automatisch zusammen?
Also ich versuche das möglichst gut irgendwie zusammenzufliessen lassen. Thematisch klingt mir das eigentlich relativ gut. Also für mich spielt es gar nicht so eine wahnsinnige Rolle, ob ich literarisch schreiben oder philosophisch schreiben, weil ich auch Themen bearbeite, wo eben viel mit Literatur zu tun haben, Philosophie und umgekehrt auch. Aber es ist natürlich so, im Alltag ist es etwas ganz anderes oft.
Und wann entscheidet Sie denn, was Sie jetzt machen? Ob Sie als Schriftsteller schreiben oder sich Notizen machen zu etwas oder dann eher als Philosoph?
Ja, ich bin nicht so ein Notizenmacher. Das heisst, ich bin eigentlich, habe ich die meisten Sachen, die mich beschäftigen, im Kopf und wälze die immer wieder. Und dann ist es relativ durcheinander. Jetzt mal mehr mit der Philosophie zu tun, mal mehr mit dem Schreiben. Und dann ist es natürlich so, dass der Uni-Alltag ist natürlich der Bereich in meinem Leben, der viel mehr mit Deadlines und Abgabeterminen zu tun hat und wo man muss liefern und so. Also ist sozusagen eher das der Teil, der definiert, wenn ich was mache. Ja.
Aber jetzt, wenn Sie ein Buch schreiben, dann müssen Sie es ja irgendwann fertig haben. Obwohl Sie sich, ich glaube, selber mal als sehr langsamen Schreiber bezeichnet.
Ja,
heißt das auch, dass Sie dann einfach jahrelang an einem Buch haben, wo immer wieder vor sich hin, also wo Sie wieder mal ein paar Sätze schreiben, oder machen Sie es dann am Stück?
Ja, es sind meistens so Phasen, dass ich eine Phase habe, wo ich relativ intensiv literarisch schreibe oder fast nur literarisch schreibe und dann lege ich es wieder mal zur Seite und weil ich irgendwie für die Uni muss Sachen machen und dann mache ich wieder mehr da und so. Aber ja, dann Frühling der Barbaren, ob schon das nur eine dünne Novelle ist, habe ich insgesamt etwa 3 Jahre gearbeitet. Ja.
Sind Sie sehr ein disziplinierter Mensch?
Ja, eigentlich nicht so wahnsinnig, nein. Also ich brauche auch wahnsinnig viel Zeit, um Zeitung zu lesen und solche Sachen zu machen und so.
Und wie geht denn das rein wirtschaftlich konkret?
Wirtschaftlich?
Ja, verdienen Sie genug, um sich eben auch Zeit zu nehmen für das, was Sie brauchen?
Ja, im Moment habe ich im Grunde genommen eine angenehme Situation, weil ich eben an der ETH die 60% Doktorandenstelle habe. Und das Wunderbare in der Schweiz tatsächlich ist, dass man als Doktorand von diesen Gehältern einigermaßen oder sogar recht gut kann leben kann. Nicht so wie in Deutschland, wo das wirklich
Und ihr Debüt «Frühling der Barbaren» verkauft sich auch relativ gut?
Verkauft sich jetzt auch gut. Das ist erstaunlich, dass ich jetzt mit dem Schreiben... Also ich bin froh, muss ich nicht davon leben. So, aber, ja.
Das tönt jetzt also auch, wie wenn Sie gar nicht jemals vorhaben, sich für die eine Disziplin zu entscheiden. Also quasi die Literatur auf Kosten von der Wissenschaft oder umgekehrt.
Nein, im Moment fühlt sich das wirklich so an, wenn das funktioniert, dass ich beides weitermache, würde ich das gerne so handhaben, wenn das geht.
Sie sind 36. Sie leben schon seit 13 Jahren in Deutschland. Was bewegt den 23-jährigen Berner Primarlehrer dazu, auszuwandern?
Ja, ich habe mich damals wahnsinnig für Filme interessiert und wollte selbst Filme machen und bin über eine Webfilmproduktion, die ich mal gearbeitet habe, nach dem Lehrersemmer in Kontakt gekommen mit Leuten von der Filmakademie in Ludwigsburg in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart. Und habe mit denen angefangen zu arbeiten und habe dort ein paar Diplomfilmprojekte mitbegleitet. Und die Diplom gemacht haben, das war so eine ganze Clique, sind die alle mehr oder weniger zusammen nach Köln gezogen. Und da bin ich einfach mitgegangen und habe in diesem Umfeld weiterarbeiten. Damals noch als Kameraassistent, aber das war eigentlich so ein bisschen ein Zufall gewesen.
Und dann sind Sie hängen geblieben?
Da bin ich hängen geblieben, wie das natürlich normalerweise ist, der Liebe wegen. Und bin auch der Liebe wegen dann irgendwann, aber auch am Job wegen, nach München gezogen.
Und es gibt auch sowieso keine Pläne, wenn wieder zurückkommen in die Schweiz. Sie sind quasi angekommen in Deutschland und bleiben.
Im Grunde genommen, ja. Ja.
Ihre Frau ist Schauspielerin in Deutschland. Sie haben gesagt, sie sind selber auch mal in der Münchner oder in der deutschen Filmindustrie tätig gewesen. Die Filmwelt, haben Sie die jetzt wieder verlassen oder ist die immer noch im Hinterkopf? Drehbuchautor oder was gibt es da?
Nein, das habe ich eigentlich ändern, würde ich sagen, ein bisschen hinter mir gelassen. Das hat viel damit zu tun, dass ich finde, dass die Strukturen im Filmgeschäft relativ unbefriedigend sind, weil es doch sehr eng auch mit dem Fernsehen verknüpft ist, auch mit dem Privatfernsehen in Deutschland. Also wenn man einen Kinofilm machen will, muss man einen Fernsehsender an Bord haben und dann ist man wahnsinnige Zwänge eingebunden, wo man zum Beispiel beim literarischen Schreiben einfach schlichtweg nicht hat. Und das finde ich sehr angenehm.
Die Freiheit ist grösser, ja, vom Schriftsteller. In der Schweiz wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, oder? In der Filmindustrie.
Ja, wobei ich das gar nicht so beurteilen kann, weil ich tatsächlich eigentlich in der Schweizer Filmindustrie überhaupt nicht geschafft habe und da sehr wenig Kontakt habe.
Was bietet Ihnen Deutschland sonst, was die Schweiz Ihnen nicht bieten kann?
Ja, grössere Städte, so würde ich sagen. Also München ist halt, hat gleich 1,4 Millionen Einwohner. Und das Leben in einer relativ grossen Stadt ist etwas, was ich sehr schätze. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist das Leben in einer Stadt oder in einem Land, wo ich die gleiche Sprache rede, wo ich auch drin schreibe, finde ich, ist etwas, was ich sehr schätze. Mhm. Also das ist etwas, was ich mir in der Schweiz eher schwer da habe, ist zu schreiben in einer Sprache, wo man nicht redet. Oder umgekehrt, eher, würde ich sagen. Ja.
Also Sie sind im Deutschen, unterdessen im Hochdeutschen. Mehr daheim auch als im Schweizerdeutsch.
Ja, ja, ja.
Momentan eben nur als Doktorand an der ETH, also haben wir am Telefon gesagt, Sie haben gerade eine Krise mit Ihrer Dissertation. Wie manifestiert sich die?
Ja, das sind so die Krise, die wahrscheinlich fast jeder Doktorand irgendwann hat. Also, dass man das Thema, das man relativ genau am Anfang ausarbeitet, vor allem in meinem Fall, ich habe einen Forschungsantrag gestellt, also für eine Forschungsförderung, da tut man das am Anfang wahnsinnig präzise ausarbeiten, in so einem System, das man muss machen für so Anträge. Und dann versucht man nachher, wenn man den Antrag durchbekommen hat, das irgendwie abzuarbeiten. Und während dem Abarbeiten merkt man, dass man sich dann doch irgendwie sich die Interessen verschieben und so. Und dass man irgendwie muss versuchen, die neuen Interessen in das Thema reinzubringen. Solche Sachen. Also es ist eher so eine generelle Frage, was ich mir für Philosophie überhaupt noch hoffe. So.
Und was ist das?
Ja, das versuche ich gerade herauszufinden. So. Weil ich eben, wir haben ja darüber geredet, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir bräuchten eigentlich mehr Narrationen, Erzählungen als Theorie. Und dem muss ich mir natürlich sehr bewusst werden, warum ich jetzt überhaupt einen theoretischen Text schreiben soll. Oder ob es unter Umständen Mischformen gibt, also eher so narrative, philosophische Formen, wie es in Philosophiegeschichten viele gibt. Also bei Platon, wo man die ganzen dialogischen Formen hat, die eigentlich auch eher narrativ sind und so.
Das würde dann eben wieder mehr dafür sprechen, für ein nächstes Buch in der Literatur. Sie haben ja eins, das in der Schublade liegt, glaube ich, das schon lange in der Schublade liegt, ein Roman, den Sie schon lange geschrieben haben, der aber noch nicht rausgekommen ist. Was ist mit dem?
Ja, den möchte ich den Verlag jetzt gerne rausbringen. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich das auch noch will.
Also der gleiche Verlag, wo ihr
der gleiche Verlag, genau.
Rausgebracht hat?
Ich habe selber jetzt das Gefühl, also das habe ich vor... Ein Buch, das ich schon vor fast 5 Jahren abgeschlossen habe. Und ich habe das Gefühl, ich müsste das jetzt nochmal sehr zu einem aktuellen Projekt machen und sehr viel daran arbeiten. Also die Vorstellungen würde ich jetzt so rausbringen und müsste jetzt hier, so wie wir das jetzt heute tun, im Radio sitzen oder erzählen, wäre irgendwie irritierend. Also,
das Gefühl, ist schon so lange
etwas Altes. Ja, genau.
Das ist ja noch interessant. Sie haben ja, glaube ich, davor keinen Verlag gefunden für das Buch. Und jetzt, wo ihr zweites Buch quasi ein Erfolg geworden ist, will es der Verlag nicht gleich.
Ja, so funktioniert es natürlich. Es wird halt ganz anders gelesen. Ja.
«Frühling der Barbaren» von Jonas Lüscher, das ist ein Erfolg. Hat sogar auf die Longlist vom Deutschen Buchpreis geschafft. Übermorgen kommt dann aus, ob es dann noch sogar in die ganz enge Auswahl zu den letzten 6 schafft. Wie verfolgen Sie so Sachen, Literatur als Wettbewerb sozusagen?
Ja, es gehört halt irgendwie dazu. Da rutscht man so rein. Das ist etwas, wo man sich irgendwie vorher gar nicht Gedanken darüber macht. Man hockt einfach her und schreibt so ein Buch, wie man gerade will. Und dann merkt man plötzlich, dass da noch ganz viel anderes dazugehört. Und mit dem muss man irgendwie umgehen. Und das hat, teilweise ist das angenehm, teilweise ist das weniger angenehm. Und natürlich ist es im Grunde genommen, die Wettbewerbe, die immer wichtiger werden, die sind natürlich etwas Komisches. Aber alle Beteiligten wissen, dass das eigentlich komisch ist. Und das ist so ein Agreement, das man irgendwie hat. Und dann ist das ganz okay. Es nimmt auch niemand allzu ernst.
Also etwas Komisches, weil man Kunst in dem Sinne nicht messen kann.
Ja, ja. Ich glaube, Martin Walser hat gesagt, Bücher sind keine Rennpferde. Und irgendwie hat er natürlich recht damit.
Sie machen plötzlich auch Lesungen, obwohl sie das selber auch etwas Komisches gefunden haben, lange Zeit. Sie sind selber nie an Lesungen gegangen von Schriftstellern und jetzt lesen sie selber vor. Wie ist denn das?
Sehr unterschiedlich. Das ist, manchmal ist das sehr angenehm. Manchmal finde ich das schwierig, aber das hat da so mit der Gesamtsituation zu tun. Man reist wahnsinnig durchs Land. Durch beide Länder reise ich jetzt sehr, was schön ist. Ich war in vielen Städten, wo ich noch nie war. Und so. Aber das hat da so etwas Einsames manchmal. Man hockt so in einem Hotelzimmer irgendwo, in einer Kleinstadt, in einer Norddeutschen. Und muss in die Buchhandlung. Und man wird da immer so, Buchhändler heisst das schon gerne, wenn man nachher noch ein Glas Wein mit trinkt. Und der eben so Schriftsteller ist irgendwie so als Figur. Und das ist natürlich irgendwie auch etwas Gewöhnungsbedürftiges.
Der Jonas Lüscher, Schriftsteller und Philosoph. Das war der Fokus auf SRF3. Reaktionen und Anregungen auf die Sendung nehmen wir immer gerne entgegen via Mail fokus@srf3.ch. Die Sendung die könnt ihr auch als Podcast abladen via srf3.ch. Jonas Lüscher, wir haben noch einen letzten, oder Sie haben noch einen letzten Musikwunsch offen. Jetzt müssen Sie sich für einen entscheiden, für Miles Davis oder für Marion Faithfull.
Ja, vielleicht Marion Faithfull.
Warum haben Sie sich den ausgesucht?
Ja, das ist einfach ein Song, den ich wahnsinnig gerne habe und den ich irgendwie seit Jahren immer wieder höre.
Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller. Off to work.
Paris, with the warm wind and